SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Ein tolerantes Elternhaus und eine unzähmte Lust auf Musik haben unseren Sonntagsgast zu dem gemacht, der er heute ist. Der Philippe Gornu, Chef vom Gurtenfestival, das in zwei Wochen stattfindet. Das Gespräch ist unser Schwerpunkt heute Sonntag. Vorab eine knappe Wahl im Berner Oberland und ein mysteriöser Tötungsfall, vielleicht kurz vor der Aufklärung. Morgen wird es sonnig und warm, in den Bergen könnte es mal ein Gewitter geben. Am Mikrofon ist der Michael Sali. Zuerst Meldungen. Der neue Regierungsstatthalter vom Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli heisst Martin Künzi. Er ist SP-Mitglied. Der Anwalt aus Sundlauen am Thunersee hat sich im zweiten Wahlgang sehr knapp gegen SVP-Kandidat Bernhard Häsler durchgesetzt. Martin Künzi hat mit 5'377 Stimmen nur gerade 13 Stimmen mehr gemacht als sein Hauptgegner in dieser Stichwahl. Im ersten Wahlgang vor ein paar Wochen hat auch Martin Künzi die Nase vorne gehabt, was aber dann nicht für das absolute Mehr gelangt hat. Jetzt sind im Kanton Bern alle Regierungsstatthaltersitze vergeben. Vor ca. 15 Jahren hat ein Tötungsdelikt in Bern für Aufsehen gesorgt. In einem Tierraum, wo Safari geheissen hat, sind 4 Personen erschossen, aufgefunden worden. 3 Türken und 1 Schweizer. Die Polizei hat nie herausgefunden, warum das passiert ist. Und auch der oder die Täter sind unbekannt geblieben. Bis heute Sonntagszeitung bekannt gemacht hat, dass in der Türkei ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger ist verhaftet wurde. Heute hat auch die Kantonspolizei informiert. Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt der Verdächtige in Haft ist, habe ich den Michael Fichter von der Kantonspolizei gefragt.
Nach dem Tötungsdelikt im Juli 1998 sind sehr umfangreiche Ermittlungen aufgenommen worden. Viele von diesen Hinweisen sind aber nicht zum Ziel geführt. Der Mann, der jetzt beschuldigt wird, ist bereits in den Jahren nach der Tat in den Fokus der Ermittler geraten. Und zwar, weil es sich um den letzten Besitzer von der Kalaschnikow gehandelt hat. Die Kalaschnikow, die man ja einen Tag nach der Tat gefunden hat. Vor der polizeilichen Intervention ist ihm aber die Flucht ins Ausland gelungen und er hätte schliesslich nie können dingfest gemacht werden. Die Ermittlungen haben sich insbesondere darum als schwierig gestaltet, weil der Mann eben einerseits im Ausland war, man auf der anderen Seite aber kaum mehr Informationen als der Name und das Geburtsdatum hatte. Und es ist klar, da ist es nicht einfach, jemanden zu finden, aber man war hartnäckig und hätte die Person ausfindig machen können.
Haben die türkischen Behörden da mitgeholfen, für so einen DNA-Abgleich zu machen? Haben sie sich dort mit den Schweizer Behörden zusammen probiert, irgendwie an den Fall zu klimmen?
Auf der einen Seite ist die Person international ausgeschrieben gewesen. Auf der anderen Seite die Mitarbeiter von unserem Dezernat Leib und Leben solche Fälle immer wieder aufnehmen und gehen denen nachher. Und wir hatten schliesslich einen Hinweis darauf, dass die Person sich in der Türkei befindet. Die Zusammenarbeit nachher mit den türkischen Kollegen ist im vorliegenden Fall beispielhaft verlaufen. Nach einem sehr intensiven Austausch hat man im Rahmen von einer Strafübernahmebegehren, die können sachdienlich dokumentieren und wird jetzt voraussichtlich am nächsten Donnerstag in der Türkei in Istanbul zu einer Hauptverhandlung kommen.
Sagt Michael Fichter von der Kantonspolizei Bern. Die Hintergründe dieser Tat sind immer noch unklar. Vielleicht bringt jetzt eben die Gerichtsverhandlung nächste Woche mehr Licht ins Dunkle. Weitere Meldung am Wochenende sind zu Thun mit einem Fest der neuen Selbe-Stadtpark eingeweiht worden. Es gehört zu einem Wohnquartier, das hier auf dem ehemaligen Industriegelände gebaut wurde. Und zu Murten hat seit dem Freitag das Wake & Jam Festival sein 10-jähriges Bestehen gefeiert mit Konzerten und Wettkämpfen in Wassertrennsportarten. Es hat einen neuen Besucherrekord gegeben. Von Freitag bis heute sind Leute, der Veranstalter, 26'000 Leute auf dem Gelände gewesen. Mein Sonntagsgast ist Philippe Gornu, Organisator vom Gurtenfestival, das Open Air auf dem Berner Hausberg, das in zwei Wochen stattfindet. Er ist schon seit 23 Jahren dabei, seit 14 Jahren als Chef, eine zentrale Figur in der Berner und Schweizer Veranstalterszene. Philippe Gornu wird natürlich gegen älter, heute ist er 54, aber sein Publikum bleibt immer jung. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er mit dem umgeht.
Ich bin überhaupt nicht älter geworden als das Publikum jünger, sondern ich bin gleich jung geblieben wie das Publikum, weil das einem fast dazu bringt, so jung zu bleiben.
Ist das so?
Ja, das denke ich mir schon. Also ernsthaft formuliert musst du dich damit befassen, was interessiert das Publikum von heute, was für Sound hören sie, was ist die Erwartung an ein Festival 2013 und durch das Das ist wie wenn man Kinder hat. Man lernt dann wieder die Sprache, die im Moment drin ist in der Schule und alle Begriffe, ich kann mich noch erinnern, wo die Kindergärtnerin mal gefragt hat früher, jetzt habe ich gehört, Gameboy, was ist das? Ich muss mal in die Stadt schauen, oder? Also, die ist dann eben auch jung geblieben, dadurch, dass sie Kindergärtnerin ist und up to date. Und uns geht es ein bisschen ähnlich.
Welche Begriffe hättet ihr müssen updaten?
Ja, all das Social-Media-Zeug, all die Begriffe aus diesem Bereich, habe ich aber ein bisschen nachschlagen.
Ist das etwas, was das gute Festival damit muss schaffen, um ein Festival von grossem Rang und quasi auch Zuspruch zu bleiben? Beispielsweise also mit den Leuten gehen?
Ja, ich denke, ohne die Likes auf der Facebook-Community geht es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr. Es ist halt schon das Medium, wo man schnell an die Leute herkommt. Vor allem auch im Bereich, wenn es darum geht, irgendeine News schnell zu verbreiten, ist es natürlich auch extrem gebig.
Blüht euch denn nicht das Herz, wenn doch eigentlich der Sonnenuntergang über der Waldbühne das Highlight wäre?
Ja, mir schon, aber der junge Eckgippe von der Bude nicht mehr so.
Ist denn das eben gleich immer noch der Wert zu sagen, ich bin dort immer noch am Ruder? Oder es ist irgendwie die Zeit, wo ich irgendwo so Herzblut verschüttet habe, die verfließt langsam?
Nein, ich würde sagen, solange, ja, wie soll ich das jetzt formulieren?
Soll ich es formulieren? Ja. Ich habe vor 10 Jahren mal gesagt, solange ich noch Hühnerhaut habe, bei dem, was ich mache und höre vor allem, jetzt sind bezogen auf euren Job, dort auf dem Gurten beispielsweise, mache ich es noch. Sie haben genau. 10 Jahre vorbei.
Ja, das ist so. Das habe ich schon früher im Schallplattenladen gesagt. Das ist das eine und das andere ist einfach, solange man es auch gerne macht, kommt es auch gut. Wenn es ein Müssen wird, dann muss man langsam daran denken, vielleicht etwas anderes zu machen oder zu hören. Und wir machen es wahnsinnig gerne. Und der Gurten ist wirklich einfach ein Baby, das wir jetzt seit 23 Jahren am Pflegen sind und versuchen, noch besser zu machen. Und ich glaube, man spürt das schon, ob man ein Festival mit viel Herzblut macht oder ob man ein Veranstalter ist, der nicht mal mehr weiss, wie viele Festivals das er veranstaltet. Das ist ein riesiger Unterschied.
Aber eure Firma Appaloosa ist in verschiedene Geschäfte natürlich auch eingestiegen, das Bierhübeli beispielsweise, aber Grossveranstaltungen von verschiedenem Charakter, sei das ein Muse-Konzert oder ein Robbie Williams-Konzert oder sei das ein Programm am Schwing-Welpler-Fest. Ihr seid schon diversifiziert, um das mal in der Wirtschaftssprache so zu sagen.
Ja, das sind wir schon, aber auch ein Bierhübeli ist ein Herzblutgeschichte, einen Club führen, einen Club gut führen und die vielen Gedanken, die man sich macht in Bezug auf das Programm und was man an Qualität kann verbessern kann, das ist extrem viel Leidenschaft drin und es ist auch viel Fronarbeit drin, gerade ein Bierhübeli aufbauen, wo wir jetzt auch schon fast 10 Jahre dran sind. Das ist nicht einfach von Anfang an super gelaufen.
Und weil es ein Baby ist, aber ihr unterscheidet doch zwischen Baby und Auftragsarbeiten, oder nicht?
Ja, aber wobei wichtig ist halt bei Auftragsarbeiten, dass man dann eigentlich genau das gleiche Herzblut dort einfließen und die gleiche Qualität versucht zu erreichen wie auch bei den eigenen Anlässen.
Warum fließt denn bei euch für die France Senior die Herzblut beispielsweise?
Das ist einfach so eine schöne.
Braucht es nicht mehr?
Nein, manchmal nicht.
Nein, was braucht es, um zu sagen, ist da hinter dem, wo ich programmiere, wo ich zum Beispiel auch für einen Kunden zum Beispiel aufgelesen und sagen, das ist halt jetzt mein Folklore-Programm. Das ist ein Teil von mir.
Ja, wenn wir das ESAF nehmen als Beispiel, oder, dann muss man sich ja mal vorstellen, was ist es überhaupt für einen Anlass.
Schwingfest.
Schwingfest, genau. Und dann haben wir geschaut, ja, was ist denn früher programmiert worden? Und dann haben wir gesehen, dass wahnsinnig viele Partybands aus dem Ausland. Und dann haben wir gedacht, eigentlich eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, warum Bands aus dem Ausland? Und dann haben wir uns mal gesagt, der viel Rausch dort, als Acts aus der Schweiz.
Philipp Gorni, ihr seid etwa 50 und seid ein halbes Leben oder ein Dreiviertel Leben in diesem Musikgeschäft drin. Wie ist die Musik? Das würde ich gerne wissen. Wisst ihr noch den Moment, wo die Musik in euer Leben ist?
Ja, das weiss ich sehr gut. Ich bin auch in Waldau aufgewachsen, wo dann viele sagen, das erklärt da Schamper viel. Aber das ist
der schöne Witz, den man immer
hat. Witz, genau.
Aber du müsst dann schnell ernsthaft sagen, warum du in Waldau aufgewachsen bist.
Ernsthaft, weil ich Sohn bin von einem Psychiater und von einer Fürsorgerin, hat man dann noch gesagt. Und nicht weit von dieser Waldau weg war die Festhalle. Und in dieser Festhalle hat es Konzerte gegeben von Genesis über Rolling Stones und Frank Zappa. Dann, als wir so 15, 16 waren. Und das hat uns extrem geprägt. Wir waren so eine eine Clique von Jungs in dieser Zeit, die sehr viel näher an Konzerten sind. Und eigentlich war das so ein der Initialzünder, der mir gesagt hat, ich will wirklich mal etwas mit Musik zu tun haben.
Wie ist denn der Zappa oder die Stones oder der Pink Floyd in euer Leben reingekommen vorher? Weil man muss ja wissen, wer das ist. Wer hat nach das eingepflanzt?
Ja, das waren halt die 70er Jahre, wo wir sozusagen als Hippie-Kinder natürlich uns extrem mit Musik befasst haben, sowieso.
Also Mama und Papa waren Hippies und im
Ärzte, nein, das würde ich jetzt also überhaupt nicht sagen. Der Vater war Doktor und Gebirgsgrenadier.
Okay, das ist nicht das Gegenteil von einem Hippie.
Genau.
Hat er aber gleich ein bisschen
etwas gehabt? Ja, ich denke einfach, in Wald aufwachsen, in der Psychiatrie, tut einem natürlich schon ein bisschen den Horizont auf. Man merkt dann, dass es mehr gibt auf dieser Welt als einfach nur schwarz und weiß, dass es viel Grautöne gibt. Und das hat die Toleranz gefördert und Gesprächsbereitschaft daheim, über Themen zu diskutieren, über die unterschiedlichsten Themen bis zu LSD und ich weiss nicht was, ist natürlich gross gewesen. Und unter das haben wir so eigentlich sehr viel mitbekommen von Per.
Ich möchte gerne so ein bisschen den Weg nachzeichnen, wie man in das Musikgeschäft hineinkommt, als einer, der die Musik aufsaugt, als 15-, 16-Jähriger. Wenn das Leben aus Musik besteht, wie wird man Musikmanager? Bei euch ist das, so wie ich das Gefühl habe, nicht einfach gerade so eine, kann man sowieso nicht lernen, da muss man irgendwie reingehen. Und ihr habt ja zuerst mal einen Job gelernt und seid in der Werbebranche gelandet. Ist das bewusst gewesen oder ist das ein Zufall gewesen?
Ja, es hat so wie zwei Einstiege gehabt. Der eine war eben in einem Schallplattenvertrieb arbeiten, die Schallplatte aus dem Gestell rauspicken, das Päckchen machen, die Rechnung schreiben und fort damit. Das haben wir lang gemacht und er aus dem raus in die Werbung, weil ich so ein bisschen auf beiden Seiten das Interesse hatte, immer im Hinterkopf, aber irgendeiner wollte ich wirklich mit Musik noch mehr zu tun haben, als ich vorher damit zu tun hatte. Und er hat sich die Möglichkeit ergeben, mit der Beteiligung an einem Schallplattenladen in Thun, bin dort eingestiegen und wo er dann quasi genügend gut gelaufen ist, für eben beide, mein Partner und mich, können am Leben zu behalten, haben wir nur noch das gemacht.
Das ist das Zickzack?
Das Zickzack in Thun gibt es immer noch, seit über 30 Jahren. Und dort haben wir eigentlich so nach dem Motto, die Provinz bringt das Gefühl gehabt, wir wollen doch die Stars so nach Thun holen und haben angefangen mit dem Open Air im Shadow Park, mit dem Open Air Thun. Und sind dort so ein bisschen in das Ganze reingerutscht und natürlich am ersten Festival Blut geschwitzt und nicht geschlafen in der Nacht und dachte, yes, es kommt das gut und wie ist echt das Wetter und haben wir alles gedacht. Das waren sehr aufregende Momente, weil natürlich für uns auch viel auf dem Spiel ist gestanden. Es ist immer auch ein bisschen ein Risiko dabei.
Du hast ja dort euren Geschäftspartner, den Carlo Bommes, kennengelernt. Er hat mit ihm zusammen das Zickzack auch betrieben. Dann, wo ihr eingestiegen seid, ist das so ein bisschen der Anfang von eurem gemeinsamen beruflichen Lebensweg gewesen?
Wir haben uns eigentlich lernen kennen, durch das, dass der Carlo mit seiner Firma eine Lito-Bude da zumal ein Unterstützer war vom Festival. Er hat uns geholfen bei der Werbung. Er war ein Sponsor und ist später dann eingestiegen beim Zickzack. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass durch das, dass wir uns gekannt haben, dass wir uns schlussendlich auch gefunden haben, für quasi den Kurt Ala weiterzuleben, dann zumal, wo die Agentur, die das veranstaltet hat, sich aufgelöst hat.
Und ihr habt zusammen mit Appaloosa jetzt eben über also 10 Jahre, 15 Jahre zusammen so geschäftet. Wenn man so zusammen geschäftet, dann gibt es wie auch Brüche drin. Ihr habt vor einem Jahr die Anteile Appaloosa verkauft. Das heisst, ihr seid jetzt Mitarbeiter und nicht Mitbesitzer. Warum habt ihr das gemacht?
Das war eine administrative Massnahme, die ich nicht grösser kommentieren wollte, hat aber eigentlich eben mit der Zusammenarbeit, mit der Arbeit an sich überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir jetzt machen. Ich bin immer noch Co-Geschäftsführer.
Mitarbeiter, nicht Mitbesitzer, aber die Musikschiene, die geht weiter?
Ja, auf jeden Fall. Es hat sich eben eigentlich bei uns überhaupt nicht geändert. Das Business ist kompliziert und manchmal muss man Lösungen finden, für dass es weitergeht. Und das war bei uns so der Fall gewesen. Aber ich bin dabei, gang wie gang.
Ja, im Geschäft scheint oft die Sonne und manchmal regnet es. Das heißt, es geht auf und ab. Wie lebt es sich da? Ist das irgendwie sehr nervenaufreibend, wenn man nicht weiss, ob Konzerte toppen oder floppen, ob man nicht weiss, ob das, was man anteigert, morgen noch in ist oder ob der kommt, den man bestellt, was auch immer. Also es ist eigentlich sehr ein lebendiges Geschäft. Was haltet euch dort drin?
Ich denke, man muss schon ein bisschen der Typ sein. Also eine gewisse Risikobereitschaft muss man haben, um mit diesem Business zu arbeiten. Und man darf es einfach auch nicht ganz zu nachlassen, weil es gibt da Menschen, die das gar nicht können, oder? Die Sicherheit brauchen und das Kalkulierbare und die Übersicht. Und dann gibt es ein bisschen die Risikofreudigeren. Und man muss dort eine Mischung finden. Es kann schon belastend sein, wenn es mal nicht so läuft, wie man gedacht hat, und man weiss, jetzt fährt man wieder bei Null an oder sogar bei unter Null. Dann braucht es so ein bisschen ein Leerschlucken und sich wieder neu motivieren. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr viel Positives erlebt, was einem dann auch wieder Freude erhaltet oder auch Kraft gibt, weiterzufahren.
Das ist ein Job im Showbusiness oder am Rand des Showbusiness. Nämlich an den Fäden von dem Wirtschaftszweig ist das auch schillernd, also auch ein bisschen der Glamour. Ist das etwas, was euch gefällt?
Mir gefällt eigentlich daran, dass der Glamour dann gar nicht so wahnsinnig Glamour ist, wie man immer das Gefühl hat, sondern dass dann, wenn man den Menschen hinten dran lernt kennen, den, der man im Heft immer darüber gelesen hat, wenn man dann merkt, so abdroschen, dass das tönt, dass es einfach ein Mensch ist, wie du und ich.
Zum Beispiel,
Oasis, das erste Mal auf dem Gurten, wo wir gedacht haben, Jems, Trost, was wir alles gelesen haben, Rüppelhaft und Lampen und wird mühsam. Und nachher ist noch der Security verantwortlich von Oasis im Vorfeld gekommen, das müssen wir dann, hier müssen wir schauen, das geht nicht. Und dann ist aber das Erlebnis vor Ort genau das Gegenteil gewesen. Da kommt Liam Gallagher, wo man doch das Gefühl hat, das ist die Schnodrigkeit in Person, auf mich zu und sagt, übrigens, merci vielmal für das feine Essen. Wir haben noch nie so gut gegessen an einem Festival. Es ist super schön hier. Wir haben es total friedlich. Können wir noch ein bisschen hocken, ein bisschen schnurren? Und dann habe ich gedacht, also, ja, jetzt habe ich eigentlich die Vorstellung gehabt, du spürst mir auf die Schuhe und bist irgendwie schnodrig. Und er kommt einfach so ein netter Typ auf einem zu, kann merci sagen. Das ist so das Unerwartete. Hat mich auch ein bisschen gelernt, einfach aufhören mit Vorurteilen. Menschen so lernen kennen, selber, und schauen, wie es dann wirklich ist und nicht irgendwie auf irgendwelche Heftchen abstützen.
Das Problem ist, es tut sich auch auf euch übertragen, wenn ihr mit einem fetten Geländewagen vorfahrt, beispielsweise, dann haben sie auch das Gefühl, der Cornu ist auf Woche 7 oder abgehoben. Wie geht euch denn das? Wie kommt euch denn das hin?
Also, reden wir jetzt von meinem VW-Bus oder von einem fetten Geländewagen? Ja, kennen.
Mal einen gehabt. Einfach mal so. Einen gehabt. Es gibt so. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man ja dann selber wie auch Teil von dieser Welt ist. Seid ihr selber irgendwie auch im, quasi, manchmal im Kreuzfeuer ein bisschen weit, oder? Wenn man in der Welt ist, wo alle gehen her schauen und so, wenn man dort selber eine Rolle spielt, ist man dort doch ein bisschen selber irgendwie der Kritik ausgesetzt.
Also wir sind sicher exponiert durch das, was wir machen. Man nimmt unsere Arbeit und eben die Menschen hinter dieser Arbeit wahr. Und das hat aber auch sehr viel Positives. Wenn ich dann abends am Gurt in der Nacht über das Gelände laufe, dann kommt viel so Situation, wo einer ruft, hey, gar nicht, ist hure geil, merci vielmal. Es kommt sehr viel Positives zurück, aber logischerweise auch Kritik oder Futter nicht oder was auch immer, durch das, dass man exponiert ist. Aber das ist bei Politikern so oder eben Leuten wie in einem Job wie unserem genau auch.
Oder in dieser Künstlerfamilie oder in dieser Musikerfamilie Bern, wie nah ist man denn da aufeinander? Ob ist das nicht manchmal schon zu viel?
Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Abgrenzungsstrategie?
Wir sind ja alle eigentlich so ein bisschen wie miteinander gross geworden. Ob das Patent Ochsner ist, Zürich West, Bolo Hofer, Spahn, wer auch immer. Das war so die Zeit gewesen, wo einerseits der Sound überhaupt ist aufgekommen und die Gewichtigkeit bekommen hat und die Veranstaltungen, Konzerte und Festivals. Und miteinander sind wir gewachsen, ist das Ganze gewachsen. Hat man zuerst mal ein Bierhübeli füllen können. Ich kann mich noch gut erinnern, der Philipp Fankhauser, der sagt, weisst, mein Ziel ist einfach, dass ich den Shop mal fülle. Und wenn es dann so weit ist, dann hat man es wie gemeinsam, hat man es zusammen erreicht. Und das ist eigentlich sehr verbindend. Es gibt ja das im Musikbusiness, es wird nie so viel umarmt wie im Musikbusiness. Wenn man sich sieht, nimmt man sich schnell in die Arme und unter Musiker ist es wirklich gang und gäbe. Und dort ist eher eine Verbundenheit da.
Sie haben am Anfang gesagt, ihr seid in der Waldau aufgewachsen. Ist das eher ein Traum gewesen, wieder ein Albtraum, so wie ich aus dem rausgehört habe, wieder gesagt hat.
Es ist dazumal, noch vor dem ganzen Umbau, ist so ein bisschen wie eine Insel gewesen. So ein geschützter Raum mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten für Kinder. Der Wald hinten dran, eine Korberei, eine Gärtnerei, eine Töpferei, eine Schreinerei. Wir haben wahnsinnig viel eigentlich lernen kennen und sehen auf, ja, für gesagt, einen kleinsten Raum, so wie in einer eigenen Welt. Wir haben auch vielfach mitbekommen, dass das Pflegepersonal eher Mühe hat bekommen, in der Aussenwelt zu bestehen, als im, quasi auf der geschützten Insel. Für uns war es sehr bereichernd und meine Erinnerung zurück, ja, ist ein schöner Traum, überhaupt kein Albtraum.
Könnt ihr das euren Kindern, fünf Kinder, die schon draussen sind, wie man so schön sagt, um die 30 vielleicht, und zwei, die hier noch in dieser Vorschulzeit sind, könnt ihr das denen oder habt ihr das denen auch geben?
Ich denke es schon, durch das, dass wir halt seit Jahr und Tag in einem Quartier leben, wo auch so ein bisschen quasi wie eine Insel ist, in der Stadt, die Matte unter Araren, eine eigene Welt und mit sehr vielen schönen Ecken und Möglichkeiten. Von dem her denke ich schon, dass wir das ähnlich bieten können, aber nicht annähernd so wie dazumal halt in einer Wald, wo wirklich eine Welt für sich ist.
Wisst ihr denn noch, wo, und das habe ich euch schon vorhin gefragt, wo bei euch Musik ins Leben gekommen ist, wo ist sie denn bei euren Kindern ins Leben gekommen? Oder bei den zwei Gielen zum Beispiel, die jetzt sehr aktiv sind musikalisch, der eine der Zigan, der rappt, und euer anderer Sohn, der entweder im elektronischen, aber auch im Hip-Hop-Bereich engagiert ist. Wo ist denn bei denen Musik ins Leben gekommen?
Ich glaube, es ist doch immer so.
Bei euch am Festival?
Nein, eben nicht unbedingt. Man sagt doch immer, wenn ein Instrument daheim rumsteht, ja, oder je mehr daheim quasi zur Verfügung steht, zum Lernen kennen, ob das Instrument sind oder Bücher oder was auch immer, je mehr hat jemand die Chance, sich damit zu befassen. Wir haben wahnsinnig viel Musik gelassen daheim. Und das merke ich auch jetzt beim kleinen Gil, der 10 Monate ist. Sobald wir danach Musik auflegen, ist er am Kopf schütteln und am sich bewegen und nimmt das wahr. Schon nur einfach, weil wir Musik hören. Es gibt viele Leute, die hören nicht Musik, die schauen Fernsehen oder haben gar nicht gerne Musik und sind mehr im Sportbereich. Und bei uns ist das halt einfach etwas, was täglich stattfindet.
MP3-Plattenspieler oder CD? Wie macht ihr das heute? Ihr seid ja mit in diesem Geschäft drin.
Ich bin der, der eigentlich immer noch gerne Schallplatten in der Hand hat, aber mittlerweile halt ist es eine CD, aber es ist immer noch eine CD, nichts von MP3 und Downloads und iPod und so Sachen.
Er geht mit der Zeit und gleich nicht ganz mit der Zeit, der Macher vom Gurtenfestival, der Philipp Gornu, unser Sonntagsgast heute Abend. Sommerliche Klänge im Regionaljournal und schon gleich haben wir sommerliche Beiträge im Regionaljournal ab nächstem Wochenende.
Schweizer Rekord. Eine Serie über Bestmarken, Spitzenleistungen und Rekordjäger. Die Sommerserie von der Regionaljournal über spannende Menschen, beliebte Tiere, außergewöhnliche Betriebe und verblüffende Zahlen. Schweizer Rekord. Zu hören ab Samstag hier auf SRF 1.
Es ist ein paar Minuten, 4 Minuten vor den 6 die wichtigsten Meldungen vom Tag. Der Anwalt und Sozialdemokrat Martin Künzi ist neuer Regierungsstatthalter vom Kreis Interlaken-Oberhasli. Ganz knapp, nur mit 13 Stimmen Unterschied, schlägt er der SVP-Kandidat Bernhard Hässler. Das Tötungsdelikt im ehemaligen Tierraum Safari in Bern steht vielleicht vor der Aufklärung. Da ist ein Mann festgenommen worden, weil seine DNA seiner Zeit an der Tatwaffe ist gefunden worden. Er sitzt in der Türkei in Haft. Nächste Woche wird ihm der Prozess gemacht und dann kommt vielleicht aus, warum das Verbrechen passiert ist. Michael Fichter von der Kantonspolizei Bern.
Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor offen. Ein Abgleich von dem Zusammenhang mit der Tat gefundenen DNA mit der Person, die in der Türkei inhaftiert ist, ist aber positiv gewesen. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass es beim Töten der Schweizer um ein zufälliges Opfer gehandelt hat. Die Ermittlungen bezüglich Mittäter dauern weiterhin an. Wir lassen nicht locker, bis auch gegen die kann Anklage erhoben werden. Und aus diesem Grund ist nach wie vor eine Belohnung von bis zu 20'000 Franken für Hinweis ausgeschrieben.
Jetzt ist Zeit für die Wetteraussichten. Der Felix Blumer von SRF Meteo hat sie.
Am Abend ist es meistens sonnig, nur den Bergen hat es Quellwolken. Morgen geht es dann sonnig weiter. Am Morgen kann es vor allem im Emmental ein paar Hochnebelfelder haben. Am Nachmittag bildet sich dann in den Bergen wieder Quellwolken und aus denen kann es vor allem im südlichen Wallis und Richtung Furka und Grimsel ein paar Schauer und Gewitter geben. Sonst bleibt es aber noch meistens trocken. Morgen früh zeigt das Thermometer rund um Bern und im Rhonental Wert um 16 Grad, im Goms sind es 9 Grad. Am Nachmittag erwarten wir rund um Bern etwa 25 Grad, zwischen sind 29 Grad möglich und 0 Grad Grenze liegt immer noch bei 4000 Meter. Im Mittelland, speziell am Jura-Südfuss, bläst immer noch mäßige Brise. Am Dienstag geht es im gleichen Stil weiter. Am Morgen ist es sonnig, am Nachmittag gibt es Quellwolken und aus denen kann es der eine oder andere Regenschauer geben. Das vor allem über den Berg, am Dienstag aber auch im Jura und vereinzelt wahrscheinlich auch im Mittelland. Die Brise fährt langsam ab. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen Murten und Burgdorf bei 26 Grad, im Wallis sind 28 Grad möglich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.